Herzlich willkommen bei Eriksen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Keine Sorge, es wird im Schnelldurchlauf passieren. Ich nenne euch in der heutigen Folge 30 Aktien. Und der ein oder andere von euch wird in einer oder in mehrerer dieser Aktien investiert sein. Ich im Übrigen auch. In welcher, das erfahrt ihr gleich. Und ich möchte die beinahe pauschale Empfehlung herausgeben, unter Berücksichtigung aller Disclaimer, die ihr so von mir gewohnt seid, um diese Aktien einen Bogen zu machen. Warum, wieso, weshalb, das werde ich euch selbstverständlich sehr gerne sagen. Legen wir los. So, wenn ihr jetzt hier am Donnerstagmorgen voller Erstaunen diese Podcast-Folge anhört und denkt, welcher Volltrottel hat denn hier noch eine Podcast-Folge hochgeladen, während die Welt untergeht, dann sei mal zu meiner Entschuldigung gesagt, jetzt, heute, am Dienstag um 16.06 Uhr, weiß ich noch gar nicht, dass die Welt am Donnerstag untergehen wird. Ich bezweifle auch, dass es soweit kommt, aber falls doch, man weiß ja nie, ja wisst ihr jetzt warum. Ich habe nämlich ursprünglich gedacht, warte mal so lang wie möglich und dann besprichst du, was hier passiert ist während der Wahl, ob wir einen Sieger haben oder nicht, was das für die Aktienmärkte bedeutet. Und dann habe ich mir gedacht, warum? Zu diesem Zeitpunkt habt ihr wahrscheinlich 24 Stunden oder mehr hinter euch, in denen es ausschließlich um dieses Thema ging. Wir haben die Reaktion der Märkte zu diesem Zeitpunkt parat. Die Welt wird wahrscheinlich doch nicht untergegangen sein, aber der eine macht sich mehr Gedanken, der andere weniger Gedanken. Und am Ende des Tages wird es in einigen Tagen, spätestens in einigen Wochen, keine große Rolle mehr spielen. Hoffe ich zumindest. Wenn es anders kommt, dann werde ich auch gerne Podcast-Folgen dazu aufnehmen. Aber im heutigen Thema geht es überhaupt nicht darum. Also jetzt bekommt ihr quasi Urlaub von der aktuellen Berichterstattung. Die Aktualität, um die es heute geht, ist nämlich eine andere. Es geht um die 30 Werte mit der höchsten Shortquote am amerikanischen Aktienmarkt. Und das ist durchaus von Belang. Denn Aktien, die stark geschortet sind, können sich in beide Richtungen sehr, sehr stark bewegen. Und wenn ich sage, ich gebe hier, so wie im Intro angedeutet, eine pauschale Empfehlung, dann ist sie so pauschal, dass sie vielleicht im Einzelfall für den sehr aktiven Anleger nicht gelten mag. Aber hochgeschortete Aktien haben zwei Charaktere. Erstens, offensichtlich sind viele Marktteilnehmer davon überzeugt, dass die Aktie schwächer tendieren wird, sonst würden sie nicht auf fallende Kurse setzen. Short heißt, ich verkaufe eine Aktie, ohne sie zu besitzen. Das kann ich in den USA relativ leicht, indem ich mir die Aktien vorher leihe, dann verkaufe, je nach Volatilität der Aktie und je nachdem, ob ich ein Privatanleger bin oder ein institutioneller Anleger, bezahle ich dafür auch etwas. Und dann kaufe ich sie später zurück. So arbeitet ein Shortseller. Und ein Shortseller hat im Prinzip nur das eine Ziel, nämlich auch von einer Strecke zu profitieren, die zwischen Einstieg und Ausstieg liegt, nur dass diese beiden Vorgänge umgedreht sind. Es kommt quasi erst der Verkauf, dann der Kauf. Manchmal haben sie einen schlechten Ruf. Meines Erachtens gehört es mit dazu. Man kann bei deutschen Brokern auch den Auftrag geben, Vorsicht, ja, mein lieber Broker, ich möchte nicht, dass meine Aktien verliehen werden und. Aber ich würde da gar nicht zu viel reininterpretieren. Es ist eine legale Praxis. Es gilt im Übrigen auch für deutsche Aktien. Und unter dem Aspekt ist es etwas, mit dem wir uns beschäftigen müssen. Klar ist auch, und das sollte man nie vergessen, oh, jetzt klingelt was im Hintergrund, aber das werde ich sofort beheben, indem ich hier den Ton ausstelle. Es gibt nicht nur den Shortseller, der also sagt, ich nehme mir Aktie XY, dann leihe ich mir die Aktie. Früher war das im Übrigen gar nicht notwendig. Dieser Leihvorgang ist im Hintergrund geschehen. Heute ist es ein bisschen was anderes. Kommt ein bisschen auf den Broker an, kommt ein bisschen darauf an, ob ich europäischer Anleger bin, deutscher Anleger bin, amerikanischer Anleger. Aber grundsätzlich mal ist es immer die gleiche Vorgehensweise. So, also es kommt der Verkauf und dann warte ich, bis die Aktie gefallen ist. Die professionellen Shortseller bringen in der Zeit natürlich dann auch gerne ihre Reports raus, in denen sie erklären, warum auch alle anderen verkaufen sollten. Es ist ein ziemlich heißes Business, aber erinnern wir dran, die großen Betrugsfälle wie eine Wirecard oder Enron, da hatten die Shortseller durchaus recht.
The final thing that clicked with us and made us put a position on was just the fact of the matter that even if you believed their numbers, which increasingly we didn't, the company was earning about a 6% pre-tax return on its capital. because their balance sheet was expanding so rapidly with trading positions.
Und dass sie damit ein Geschäft gemacht haben, das mag man verwerflich finden, aber eigentlich steckt dann so viel nicht dahinter, oder? So, es gibt aber auch eine ganze Menge an Hedgefonds, die ein Long-Short-Equity-Exposure haben. Das heißt also, Werten auf der Long-Seite, muss ich das so vorstellen, das Depot einfach in der Hälfte teilen. 50% ist für Long, 50% ist für Short. Und dann kann so eine Short-Quote natürlich auch unter einem anderen Blickwinkel betrachtet werden. Das heißt, wenn ein Short zu einem negativen Ergebnis führt, aber gleichzeitig das Unternehmen oder die Aktie, die diesem Short entgegengestellt ist, stärker steigt als die Aktie, mit der ich auf fallende Kurse gesetzt habe, dann ist es immer noch ein positives Ergebnis. Also es sind nicht alles reine Shorts, aber die Short-Quote, die wir hier sehen, ist eine, die uns einfach sagt, wie viel Prozent des Free Floats, also der frei handelbaren Aktien, ist leer verkauft. Und warum ist das so schwierig? Weil genau diese Aktien dazu neigen, wenn sie denn steigen, geradezu explosionsartig zu steigen. Denn der große Unterschied zwischen institutionellen Anlegern und Privatanlegern, zumindest den weniger disziplinierten, ist, dass institutionelle Anlegeradressen selten ganz die Wahl haben, also irgendwie manuell vorgehen und sagen, oh, den Short, das sitze ich jetzt noch ein bisschen aus, sondern die haben klare Risikobarrieren. Und wenn beispielsweise ein Stop erreicht ist, dann covern sie, dann decken sie ihre Short-Position, dann kaufen sie zurück. Und wir haben es gerade erst bei chinesischen Aktien gesehen, wie so ein Short-Squeeze dann wirken kann. Das waren zum großen Teil, das lässt sich ja sehr leicht messen, man kann sich die Short-Quote vorher und nach einer Bewegung anschauen. Ist die Short-Quote dann gesunken nach einer solchen Bewegung, dann gibt es nur einen einzigen Grund dafür, weil eben Shorts gecovert wurden. Also die Aktien, die vorher leer verkauft wurden, die wurden dann zurückgekauft. Und das ist bei ganz, ganz vielen chinesischen Aktien der Fall gewesen. Viele haben sich vielleicht gefragt, wieso aufgrund von Maßnahmen in China, bei denen doch viele sagen, naja, so die ganz große Bazooka war es nicht. Warum sind dann die Aktien so stark gestiegen, haben sich teilweise verdoppelt und mehr im Kurs und insbesondere die Aktien, die vorher so schwach waren?
Those gains we saw this week mark the biggest single week gain in nearly 16 years. Those blue chip stocks on the CSI 300 index rising 4.5% on Friday, up nearly 16% on the week.
Die Antwort lautet, weil gekauft werden musste. Das sind wie Dominosteine. Wenn der erste covert und kauft, dann muss der nächste auch und. Und dann müssen alle durch dieses Nadelöhr. Und weil insbesondere in einem Aktienmarkt, bei dem ja ein Großteil Investoren sowieso nicht mehr investiert sein wollte, sondern nur noch die, die wirklich starke Hände haben, die also die Aktie sowieso nicht verkaufen wollen, dann wird es umso schwieriger, diese Aktien zurückzukaufen. Und dann sieht man so einen Short Squeeze. Das ist das Problem, wenn ich in solchen Werten auf fallende Kurse setze. Deswegen, ich bin aktiver Anleger, die Anzahl meiner Positionen, mit denen ich auf fallende Kurse setze, insbesondere bei Einzelaktien, ist sehr gering im Vergleich zu meinen Long-Spekulationen, bei denen ich auf steigende Kurse setze. Das Verhältnis habe ich noch nie ausgerechnet, aber es dürfte bei 1 zu 100 liegen. Also auf 100 Positionen, das ist bei einem hochaktiven Trader etwas anderes. Zu einem Zeitpunkt, als ich Daytrading betrieben habe, werden es auch etwas mehr Longs gewesen sein, geschätzte 40, 60. Aber das ist im Daytrading tatsächlich eine ganz andere Voraussetzung, denn da geht es ja nur um kleine Bewegungen innerhalb eines Tages, wie der Name das schon sagt. Für einen Trader sind Short-Positionen etwas vollkommen Normales. Da steckt dann auch nichts Fundamentales dahinter, sondern meist nachrichtengetrieben oder es geht um Charts oder was auch immer. Ja, jemand, der einen Index hochaktiv handelt, der wird natürlich regelmäßig auch auf fallende Kurse setzen, da ohne dass er hier fundamental irgendwelche Probleme sehen würde. Es geht nur um kleine Strecken. Also das sei mal mit dazu gesagt. Und wenn ich jetzt gleich Aktien nenne und ihr sagt, da bin ich aber investiert, dann will ich euch damit logischerweise jetzt gar keine Empfehlung aussprechen, raus aus der Aktie. Ja, der Disclaimer lautet ganz klar, ich stelle hier nur meine Erfahrung zur Verfügung. Was ihr dann draus macht, ist eure Entscheidung. Der aktive Handel an der Börse ist sowieso schon mal mit ganz, ganz vielen Risiken verbunden. Wenn ihr aber dann hört, okay, hier bin ich investiert, dann muss man wissen, dass man zumindest gegen einen Teil der Marktteilnehmer sich quasi positioniert hat. Es gibt also einige, die offensichtlich pessimistischer sind. Auf fallende Kurse zu setzen, ist ein besonders großes Risiko. Das werden die meisten von euch wahrscheinlich auch nicht so häufig machen. Aber gerade bei solchen Aktien sollte man nicht sagen, okay, dann bin ich jetzt derjenige, der sich auch noch in diese lange Reihe reinstellt. Das ist ganz, ganz schwierig. Und gerade, weil eben viele Privatanleger nicht die Disziplin haben, dann auch auszusteigen. Auf der anderen Seite kann man aber auch sagen, und wir sprechen hier praktisch nur über Spekulationen, die Werte, die ich hier nenne, die 30, keiner von denen ist aus meiner Sicht für die langfristige Aktienanlage im Sinne vom Aktien besparen, regelmäßig kaufen und so weiter geeignet. Ich bin schon, wie schon gesagt, in einer dieser Aktien auch investiert. Ich sage euch auch gleich, warum, und ich sage euch auch, wie das bisher gelaufen ist. Und das ist also eine Information, wie man mit dieser Shortquote umgeht. Es gibt noch eine weitere Information, dann sind wir mit der Theorie auch durch. Es gibt nicht nur die Shortquote, sondern es gibt auch noch die ein Faktor, der heißt Days to Cover. Also wie viele Tage braucht es theoretisch, damit diese ganzen Shorts gedeckt werden in Form von Aktienkäufen. Je länger die Dauer, desto schwieriger ist es also, diese Positionen dann zu schließen. Das berechnet sich anhand des durchschnittlichen Volumens in dieser Aktie. Deswegen ist es so schwierig, in kleinen Werten dann auch noch als Shortseller unterwegs zu sein, weil es meist lange dauern kann, selbst theoretisch, bis ich da rauskomme. Je kleiner die Aktie und je länger diese Days to Cover, je mehr, desto schlimmer aus Sicht des Shortsellers fällt der Squeeze aus. Also die Aktie steigt dann sehr deutlich und das ist zum Beispiel auch bei der Aktie passiert, in die ich aktuell investiert bin. So, und wenn ich jetzt dreimal gesagt habe, ich bin hier investiert, dann einfach nur, weil ich euch total transparent das nennen möchte. Die Leser der Rendite-Spezialisten wissen das, weil ich in dieser Aktie schon lange investiert bin. Und zwar, das möchte ich dazu sagen, im Rahmen eines Projektes, wo es darum ging, potenzielle Vervielfacher frühzeitig zu kaufen, was zwangsläufig auch bedeutet, man muss dann in Kauf nehmen, dass diese Aktien sehr, sehr stark schwanken. Das war ein Projekt gestartet zu einer sehr schwierigen Zeit, weil die Aktien zwar gefallen sind nach einer Korrektur, sie sind dann aber noch deutlich, deutlich weiter gefallen. Und aktuell mit der Position bin ich sogar jetzt leicht im Plus. Meine Güte, waren wir da schon tief im Minus. Also, wir legen mal los. Ich nenne euch die Aktien im Schnelldurchlauf. Ich glaube, ich habe ja schon 10 Minuten gesprochen, aber es ist einfach wichtig, dass man so eine Shortquote richtig einordnet. Und dann vielleicht noch eine Information vorab, dass man in etwa weiß, ja, aber Shortquote, ist das nicht immer ein negatives Signal? Was sollen wir mal nehmen als die Paradebeispiele für unaufgeregte Aktien? Coca-Cola und nehmen wir Berkshire Hathaway. In Coca-Cola gibt es auch eine Shortquote, die beträgt 0,74%. Es ist ganz normal, ich habe es eben schon gesagt, dass im Rahmen dieser Long-Short-Strategien von einigen Hedgefonds praktisch jede Aktie hat irgendwo eine Shortquote. Und einige sind ja auch sehr vernünftig und wollen unvolatile Aktien shorten. Also 0,74% kann man ignorieren. In Coca-Cola, in Berkshire Hathaway ist die Shortquote aktuell 1,12%. Also 1,12% aller Aktien aus dem Pre-Float sind leer verkauft. So, bevor ich noch zu einigen aktuellen Beispielen komme, gehe ich einmal die 30 Werte durch. Ja, einfach nur, hat keinerlei Bewandtnis. Da geht keine Empfehlung mit einher. Einfach nur, wenn ihr wisst oder wenn die Aktie auftaucht bei euch zufällig im Depot, dann wisst ihr, okay, ich erinnere mich, das und das hat die Shortquote bedeutet. Ich muss mal ganz genau drauf schauen. Höchste Shortquote überhaupt. Das müsste Stand vorletzter Woche gewesen sein. Medical Properties Trust. 36% aller Aktien sind leer verkauft. Days to cover 16. Zweite Aktie mit 31%, Arbor Realty Trust. 17,7 Tage Days to cover. Kohl's. Das ist überraschend, aber wenn man sich den Kurs anschaut, auch wieder nicht. 32% aller Aktien sind im Free Float, das werde ich jetzt nicht immer dazu sagen, sind leer verkauft, beziehungsweise sind short verkauft, 5,7 Tage Days to Cover. Recht so, jawohl, auf dem vierten Platz Plug Power, 31%, 6,3 Tage Days to Cover. Ich lasse die Days to Cover jetzt auch mal weg, nur da, wo es auffällt. Auf dem fünften Platz mit 27,7% des gesamten Floates leer verkauft, Upstart. Das ist die Aktie, in die ich im Rahmen dieses Faktor 10 Depots, also ja, kann bis hin zum Totalverlust sein, gibt keinen Stop. Aber auf der anderen Seite, wenn es abgeht, dann auch ein Potenzial. Keine Empfehlung. Ich habe die Aktie in einem anderen Umfeld vor 2 Jahren gekauft und die Regel besagt, damit es ein theoretischer Vervielfacher sein kann, muss ich sie halten. Möchte ich jetzt nicht zu tief ins Detail gehen. Das ist letztlich auch den Lesern vorbehalten. Ich möchte nur darauf hinweisen, mit der Aktie war ich über 60% im Minus. Aktuell rund 15, Stand heute, Dienstag, 15% im Plus. Upstart ist mittlerweile ein reines Zinssubstitut, wenn ihr so wollt. Ich werde jetzt auch nicht aufs Geschäftsmodell eingehen. Es ist glasklar keine Empfehlung, diese Aktie zu kaufen. Aber diese hohe Shortquote beim nächsten, deswegen sind die Bewegungen so brachial. Also wir waren am 12. August stand die Aktie bei $21. Und jetzt steht sie, während ich das Ganze aufnehme, bei $52. Das ist sehr häufig das Ergebnis einer hohen Shortquote. Und ich gucke jetzt mal tagesaktuell, wie hoch die Shortquote immer noch ist. Sie dürfte leicht, ist nicht gesunken, 27% immer noch. Und das ist gefährlich. Das ist gefährlich für denjenigen, der sagt, oh, da setze ich mal auf fallende Kurse. Vielleicht sieht es ja fundamental nicht so gut aus. So, Transparenz genüge getan. Dann Mara Holding mit 27%. Tatsächlich die Aktie, von der ich noch nicht gehört habe, EVGO oder EVGO, ebenfalls 27%. Pure Cycle Technologies, 27%. AST Space Mobile, 26%. Trupanion, 23,4%. Clear Secure, 21,7%. Hat, glaube ich, gerade mein Kollege Armin Brack drüber gesprochen. Wollte ich mir mal angucken. Aber hohe Shortsquote. NuScale Power, 21%. CleanSpark, 21%. Sunrun, 20,9%. CRISPR Therapeutics 20,9%. Iovance Biotherapeutics 20,3%. Bigene 20,3%. CNX Resources 20%. Six Flags Entertainment Corporation 19,8%. Corcept Therapeutics 19,7%. Cinemark, heißen die Cinemark oder Signmark, weiß ich nicht. Movies and Theaters 19,7%. Ion Q 19,7%. C3AI 19,3%. Transmedics 19,2%. Camping World Holdings 19,1%, Structure Therapeutics 18,9%. Ihr seht viel Biotechnology, das liegt daran, dass das oft Hop- oder Top-Werte sind. Scholar Rock Holding 18,7%, Madrigal Pharmaceuticals 18,6% und auf dem 30. Platz Par Technology 17,9%. So, haben wir das durch. Ich glaube, wie man damit umgeht, beziehungsweise warum ich das einfach mal hier aufbringen wollte, das Thema weit weg von der Wahl, ist hoffentlich klar geworden. Wie sich das Ganze dann auf Kurse niederschlagen kann, wenn so eine Shortquote mal deutlich sinkt, das sieht man zum Beispiel an sehr prominenten Werten, die recht zum Teil auch aufgrund ihrer hohen Shortquote dann immer wieder diese Squeeze, also diese sehr schnellen Bewegungen, wo man sich fragt, die ganze Welt kauft. Aber es ist ja gefühlt etwas anderes, ob sich Investoren aktiv entscheiden, eine Aktie zu kaufen, die bisher nicht investiert waren, oder ob Short-Seller ihre Leerverkäufe eindecken. Denn das eine ist ein, das muss ich machen, ob mir die Aktie jetzt besser gefällt oder nicht, einfach weil ich hier mein Risiko begrenzen muss. Oder ob ich sage, ich habe hier eine Analyse gestartet, jetzt möchte ich die Aktie kaufen. Und so muss man dann diese Short-Squeezes auch sehen und darf sich bei solchen Aufwärtsbewegungen dann auch nicht irritieren lassen, indem man denkt, jetzt mag der Markt wieder diese Aktie und hat sie wieder entdeckt. Deswegen immer mal einen Blick auf diese Short-Quote werfen, kann man, glaube ich, auch auf vielen freien Portalen, was kann ich euch da sagen? Ich meine, auf der Startseite, wenn man es reingibt, das Symbol, sieht man es zum Beispiel auch bei Seeking Alpha, ja, auch auf anderen Plattformen, einfach dort, wo man eben regelmäßig seine Aktien nachstellt. Auch bei Yahoo Finance kann man es sehen. Und es gab prominente, wahrscheinlich der prominenteste Wert, der mal eine viel, viel höhere Shorts-Quote hatte, ist eine Tesla. Waren wir mal fast zweistellig, ich glaube, um die in der Spitze, ist jetzt aber geraten, irgendwas zwischen 15% und 20%. Und wenn die Bewegungen dann kommen, dann ja immer sehr, sehr schnell. Aktuell ist die Shortquote bei Tesla nur noch 2,47%. Jetzt, wo sie auf diesem Niveau ist, ist das keine interessante und relevante Information mehr, außer wenn sie in welchem Sinne auch immer positiv überraschen. Dann gibt es nicht mehr die Unterstützung, wenn man so will, der Shortseller. Denn es gibt hier niemanden mehr, der zwangsweise kaufen muss. Eine andere Aktie, die mal recht hoch geschortet war, war eine Palantir. Nun haben sie, glaube ich, 6 Quartale mit steigendem zumindest Umsatz, ja, und auch Ergebniswachstum hinter sich. Die Shortquote ist jetzt noch 4,46%. Das ist immer noch im undramatischen Bereich. Und die Aktie, bei der man es brutal gesehen hat, wenn ihr euch den Chart dazu aufrufen wollt, ich würde fast sagen, wenn ich mir die Entwicklung anschaue, also eine JD stand am Ende Juli, Anfang August bei $24, JD.com, die chinesische Aktie, und ist dann in der Spitze innerhalb von 3 Wochen auf $47 gestiegen. Also fast verdoppelt im Top. Und die Shortquote hat sich von bummelig 15-16% gesenkt auf 2,62%. Ich habe die Days to Cover jetzt nicht im Kopf. Man könnte theoretisch messen, also wenn zum Beispiel die Days to Cover bei JD in diesem Fall, wenn wir jetzt Handelstage nehmen, 3 Wochen, sind es 15 Handelstage. Wenn jetzt Days to Cover 15 Tage gewesen wären, in der Theorie, man nimmt das durchschnittliche Tagesvolumen, dann hätte man sagen können, nahezu der gesamte Anstieg der JD hat resultiert aus den Shorts, die ihre Shorts gecovert haben, die also zwangsweise gekauft haben. Und das ist zum einen die Aussage, warum es so schnell ging. Das ist zum anderen die Aussage, sollte China nachhaltig vielleicht mehr Vertrauen bei Anlegern erwecken, dann sind die noch nicht investiert. Das ist ja auch eine interessante Information. Für den Moment könnte man dann aber sagen, die Stimmung für JD.com hat sich eigentlich überhaupt nicht geändert, obwohl die Aktie 100% höher notiert, denn es haben keine Originalkäufer die Aktie entdeckt, sondern es waren alle Leerverkäufer. So, damit würde ich es heute gern mal belassen. Und wir sprechen uns am nächsten Dienstag wieder und wissen hoffentlich dann auch schon eine ganze Menge über die Wahlergebnisse. Ob ich das dann hier kommentieren möchte, ach, nur wenn es spannend ist. Also, macht's gut. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhörten. Bis dahin alles Gute, dein Lars.